Die neue autoritäre Linke, eine Gefahr für die Demokratie. Der Gaza-Krieg ist offiziell beendet, nicht aber der Kampf einer Bewegung, die sich mit der Hamas solidarisiert und deren Terror gegen Israel verherrlicht. Auch Teile der politischen Linken haben sich dieser Bewegung verschrieben. Der Journalist Nicholas Potter bezeichnet diesen Ausschnitt des linken Spektrums als die neue autoritäre Linke und hat sie gerade in einem Buch beschrieben. Guten Tag, Herr Potter.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Nicholas Potter, was ist autoritär an der neuen Linken?
Also in meinem Buch beschreibe ich eine wachsende Bewegung von Aktivisten und Gruppen, die einerseits einen klaren Absolutheitsanspruch haben, beziehungsweise ein ja sehr eindeutiges Weltbild von Gut gegen Böse vermitteln, und alle, die nicht zum eigenen Lager zugerechnet werden, gelten als Feinde, die bekämpft werden müssen. Konkret auf den Nahostkonflikt bezogen, das heißt, dass auch hierzulande Menschen, die als zionistisch gelten, auch mit ähnlichen Mitteln bekämpft werden. Seit dem 7. Oktober, also seit dem Hamas-Angriff auf Israel und den darauf folgenden Krieg in Gaza, stelle ich eine Bewunderung für terroristische Organisationen wie die Hamas, aber auch die Hisbollah in dieser Szene fest. Das macht mir große Sorgen. Und konkret, und das habe ich persönlich am eigenen Leib erlebt, gehört dazu eine wachsende Pressefeindlichkeit. Also dass auch Pressevertreter, die zu dieser Bewegung kritisch berichten oder generell zum Nahostkonflikt, selbst ins Fadenkreuz geraten können, mit teils dramatischen Folgen.
Darauf werden wir ausführlicher zu sprechen kommen. Sie bezeichnen den Gaza-Krieg in Ihrem Buch als das Vietnam der Generation Z. Es gibt allerdings einige Unterschiede zwischen beiden, angefangen damit, dass Israel von der Hamas angegriffen wurde, zum Beispiel bevor es zu militärischen Mitteln griff. Warum hat Gaza so ein Empörungspotenzial?
Klar, es gibt viele Unterschiede zwischen damals in Vietnam und heute mit dem Gaza-Krieg, aber beide Ereignisse fungieren als zentraler politischer Erweckungsmoment einer vor allem jungen Generation. Man sieht damals wie heute auch, welche Rolle die Hochschulen gespielt haben. Eine Antikriegsbewegung finde ich an sich eine gute Sache. Schon damals nach dem Vietnamkrieg hat man aber gesehen, dass ein Teil dieser Bewegung ins Autoritäre abgerutscht ist, dass auch da militantere Gruppen entstanden sind. Auch heute sehe ich eine ähnliche Gefahr, eine ähnliche Entwicklung. Ich finde es natürlich und ich finde es nachvollziehbar, emotionalisiert oder politisiert von den verheerenden Bildern zu werden, die aus Gaza kommen. Der Küstenstreifen liegt in Trümmern, da gibt es unendliches menschliches Leid, das muss man auch thematisieren. Ich mache mir Sorgen, wo Extremisten das dann gezielt instrumentalisieren und Leute dann radikalisieren.
Warum ist denn Antisemitismus integraler Teil dieses Ausschnitts der politischen Linken, den Sie beschreiben?
Also auch das ist nichts Neues. Also es gibt Antisemitismus von links genauso wie von rechts und bis in die Mitte der Gesellschaft. Schon vor dem 7. Oktober hat man gesehen, wie Kampagnen wie die anti-israelische Boykottbewegung BDS immer mehr Fuß gefasst haben, auch in progressiven Räumen. Und damit wird ein sehr binäres Weltbild vermittelt, wo es nur darum geht, den jüdischen Staat Israel von der Landkarte zu tilgen. Also das hat auch Vorarbeit geleistet. In dieser Hinsicht, mit Blick auf den Nahostkonflikt, sieht man durch eine antisemitisch gefärbte Brille, dass es nur einen Täter gibt und ein Opfer. Und es nivelliert jegliche Nuance in einem eigentlich sehr komplexen Konflikt. Man hat es am 7. Oktober selbst gesehen, wo israelische Zivilisten und Zivilistinnen, viele von ihnen Frauen, Kinder, auch friedlich feiernde Menschen bei einem Musikfestival, nicht als Opfer in den Augen der neuen autoritären Linken galten, sondern als selbstverschuldet. Also sie sind selbst schuld, weil sie als Siedler gelten, als Israelis, und dann werden sie zum Abschuss freigegeben. Das halte ich für gefährlich, und dieses mangelnde Empathie, mangelndes Mitleid kann man, finde ich, nicht ohne Antisemitismus erklären. Man sieht das auf der anderen Seite, dezidiert antisemitische Organisationen wie die Hamas, man braucht sich nur die Charta, die Gründungscharta dieser Organisation durchzulesen, werden ja gefeiert als tapfere Widerstandskämpfer gegen den jüdischen Staat im Besonderen und den Westen im Allgemeinen.
Wo endet denn für Sie die berechtigte Kritik an Israel?
Man kann und muss die israelische Politik, die israelische Regierung, die in Teilen rechtsextrem ist, sondern auch diese gefährliche und rassistische Siedlungspolitik dieser Regierungen, auch anderen Regierungen in Israel, scharf kritisieren. Das kann und muss man aber ohne antisemitische Metaphern, Bildsprache und Klischees tun. Man sieht, dass man es sehr oft nicht mit einer eher sachlichen Kritik gegen Netanyahu und seinen Koalitionspartnern zu tun hat, sondern hier geht es um eine pauschale, ablehnende Kritik, also eine sogenannte Israel-Kritik. Also man lehnt als einzigen Staat der Welt den einzigen Jüdischen komplett ab. Man tut das mit einer Sprache, die zu einer globalisierten Intifade aufruft. Man tut das mit einer Verherrlichung von terroristischer Gewalt. Und das halte ich für gefährlich.
Zu Beginn Ihres Buchs schildern Sie eine persönliche Erfahrung. In Berlin tauchte da Ihr Gesicht plötzlich auf Litfaßsäulen und Laternenmasten auf. German Hurensohn und Genozidpropagandist stand auf solchen Plakaten. Warum war es Ihnen wichtig, diese Geschichte an den Anfang zu stellen?
Ja, also ich schreibe als Journalist sehr selten Ich-Sätze. Es geht mir darum, zu berichten, zu recherchieren. In diesem Buch ist das anders. Das fängt an und endet mit meiner eigenen Geschichte. Ich bin ja ungewollt ins Fadenkreuz dieser Szene geraten. Ich berichte seit einigen Jahren zu demokratiefeindlichen Bewegungen, auch von rechts außen, neuerdings auch von linker Seite. Ich wurde in den sozialen Medien massiv angegangen. Es folgte dann Aufklebern, wie Sie sagen, mit meinem Gesicht und diesen Beleidigungen, Diffamierungen. Es gipfelte aber in selbstgebastelten Fahndungsplakaten mit der Überschrift Wanted, also gesucht, und der klaren Aufforderung, mich zu eliminieren. Dazu das rote Dreieck, das Symbol, mit dem die Terrororganisation Hamas seit dem 7. Oktober Feinde markiert, die ausgeschaltet werden sollen. Mir hatte schlicht keine andere Wahl, als darüber zu schreiben. Wenn ich als Journalist so angegriffen werde, dann möchte ich das erstmal dokumentieren. Gleichzeitig, es geht ja nicht um mich. Ich bin lediglich ein prominentes Beispiel für einen alarmierenden Trend. In dem Buch habe ich mit anderen Journalisten und Journalistinnen gesprochen, die ähnliche Drohungen erlebt haben. In manchen Fällen wurden sie sogar körperlich attackiert, sogar krankenhausreif.
Das waren ja Linke, die Sie da einschüchtern wollten. Hat das eigentlich Ihr Selbstverständnis als Teil der linken Szene, in der Sie, wie Sie selber schreiben, sozialisiert worden sind, erschüttert?
Auf jeden Fall. Also das lässt mich nicht nur sprachlos zurück, sondern komplett desillusioniert. Viele Menschen, wo ich dachte, ja, trotz aller berechtigten Meinungsverschiedenheiten, also gute Politik lebt ja von Debatte, ich dachte, dass wir trotzdem auf der gleichen Seite hier stehen. Dass offenbar große Teile dieser Linken so weit gehen, dass sie ihre vermeintliche oder tatsächliche Feinde mit Gewalt einzuschüchtern versuchen. Das widerspricht ja jeglichem politischen Selbstverständnis, das ich selbst teile. Für mich ist das Liberale vielmehr in Fokus des Linksseins gerückt. Denn ich finde diese so Deutungshoheitskampf von Linken, also mir wird jetzt vorgeworfen, nicht links zu sein. Und das wäre genauso einfach, die neue autoritäre Linke vorzuwerfen. Das, was die tun, hat nichts mit linker Politik zu tun. Ich finde aber, man müsste viel mehr über Inhalte reden. Ist das jetzt demokratisch oder antidemokratisch, liberal oder illiberal? Und in diesem Buch ja autoritär oder antiautoritär.
Es gab und gibt auch Linke, die Israels Existenzrecht anerkennen und sich mit Israel solidarisieren, die aber eben auch solche Fragen hochhalten, wie Sie eben gerade angesprochen haben. Wie stark ist diese Strömung innerhalb der Linken gegenwärtig? Oder vielleicht sollte ich sagen, wie laut ist die eigentlich?
Ich bin sehr dankbar, dass es in Deutschland eine antisemitismuskritische Linke gibt und das schon seit Jahrzehnten. Es gab immer wieder sehr wichtige theoretische Debatten zu dieser Frage, zu einer Haltung zum Nahostkonflikt. Ja, das begrüße ich sehr. Ich finde, dass solche Stimmen, die diese antisemitischen Auswüchse in der Szene kritisieren, werden gefühlt weniger, weil sie auch leise werden. Ich weiß aus erster Hand, dass viele mit Drohungen rechnen müssen, Einschüchterungsversuche suchen. Ich habe in dem Buch mir die Bewegungen Fridays for Future, aber auch die Jugendorganisation der Linkspartei, Linksjugend Solid, angeschaut. Und da sieht man schon, es gibt Gegenrede, aber es gibt dann harte Konsequenzen. Das wird aggressiv bekämpft, man wird beleidigt und das in jungen Strukturen. Also das macht mir schon Angst, dass Leute sich dann politisch zurückziehen, weil die Kosten zu hoch sind, wenn sie diese Kritik äußern. Ich bin selbst Brite, komme aus Großbritannien und da schaue ich viel pessimistischer auf die Linke. In Großbritannien und auch in den USA, ich vermisse diese antisemitismuskritische Linke, die diese autoritären Tendenzen in den eigenen Reihen stark verurteilt.
Journalisten wie Nick Cohn haben das ja Anfang der 2000er Jahre schon beschrieben. Das hat innerhalb der Labour-Partei dann ja zum Beispiel auch zu einem Vorsitzenden geführt, der solche Positionen ganz offen vertreten hat, nicht?
Also man sieht im Moment in Großbritannien diesen Zuwachs der Grünen, die eigentlich fast gar nichts mehr mit ökologischen Themen zu tun haben, sondern das ist zu einem Sammelbecken geworden von teils sehr extremistischen antizionistischen Aktivisten. Also teilweise auch Leute, die unter Jeremy Corbyn aus der Labour-Partei wegen Antisemitismus ausgeschlossen wurden. Die haben ein neues politisches Zuhause gefunden in der Green Party. Und das ist ja sinnbildlich für diesen Trend aus meiner Sicht.
Zurück nach Deutschland. Welche Weltanschauung verfolgt denn diese neue radikale Linke? Decken diese aktuellen ideologischen Muster sich mit denen, derer sich radikale Linke schon früher bedient haben in Deutschland? Ich denke jetzt an die K-Gruppen der 70er.
Die K-Gruppen sind sicherlich ein Teil davon. In meinem Buch habe ich eine neuere wachsende Landschaft von kleineren roten Splittergruppen beschrieben. Die sind aber miteinander sehr gut vernetzt und verfügen insgesamt schon über so eine vierstellige Mitgliederzahl bis hin zu einer sehr fünfstelligen Mobilisierungszahl von Aktivisten und Aktivistinnen. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Und ihre Ideologien sind teils widersprüchlich, die beziehen sich wahlweise auf Fragmente des Maoismus, des Stalinismus, des Trotzkismus. Also sie sind meist in sehr detaillierten Theoriefragen zersplittert. Was sie aber vereint, ist generell eine ablehnende Haltung gegenüber Israel, USA und dem Westen und auch diese Faszination mit der Waffengewalt, sogenannten Befreiungsbewegungen, in der Form von Hezbollah, Hamas, aber auch diese Verständnis für das Mullah-Regime im Iran. Gleichzeitig sind diese rote Gruppen, diese neue K-Gruppen, könnte man sagen, und deren sehr altgebackenen Anti-Imperialismus nur ein Teil der Rechnung. Es gibt auch andere Strömungen, die überschneiden sich sehr, sehr gut. Es gibt auch eine sehr so verkürzte, verkehrte Form des Postkolonialismus. In meinem Buch beschreibe ich, wie Parolen der Dekolonialisierung nach dem 7. Oktober wieder sehr salonfähig geworden sind, um das zu beschreiben, was die Hamas gemacht hat. Also eine gängige Parole lautete: Dekolonialisierung ist keine Metapher. Das bezieht sich auf einem gleichnamigen Essay. Also damit gemeint ist, dieser Angriff der Hamas ist eigentlich dekoloniale Praxis. Genau das wird gemeint, wenn es darum geht, ein Land zu dekolonialisieren wie Israel, was zu einem Paradebeispiel des Kolonialismus hochgejazzt wird, trotz aller tatsächlichen historischen Nuancen und Tatsachen.
Der Postkolonialismus kann auch andocken an die Kapitalismuskritik, in der Israel seither schon immer ein Topos quasi war, nicht?
Ja, genau. Also ich finde, man kann das nur so weit ideologisch erklären, weil hier verschmelzen viele Ideologiefragmenten zusammen. Das ist nicht unbedingt logisch oder kohärent, sondern das ist wahrlich so ein Melting Pot aus bestimmten Schlagwörtern und so weiter und so fort. Das Ergebnis ist aber vor allem eine anti-westliche Ideologie. Und das ist ein Kampf gegen die Errungenschaften der liberalen Moderne. Pressefreiheit ist, dieser Kampf gegen Pressefreiheit, diese Pressefeindlichkeit ist ein sehr sichtbares Symptom davon. Aber schließlich ist die Meinungsfreiheit hier unter Beschuss. Also Leute, die abweichende Meinungen haben zum Nahostkonflikt, die auch das Leid auf israelischer Seite zum Beispiel sehen wollen, die sehr klar verurteilen, was die Hamas am 7. Oktober gemacht haben, werden so aggressiv bekämpft, dass Diskussionen immer seltener möglich sind in dieser Form. In den sozialen Medien sieht man das jeden Tag, wie aggressiv Leute angegangen werden, als Genozidleugner und so weiter, die zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Da ist immer wieder von einem Nürnberg 2.0 die Rede, also eine Fortsetzung der Prozesse gegen die Nationalsozialisten damals. Und damit wird ja auch impliziert, diese abweichenden Meinungen zum Nahostkonflikt, ihnen droht schließlich die Todesstrafe.
Beziehungsweise Israel und Juden werden den Nazis gleichgesetzt.
Auch das. Also man sieht immer auch aus Großbritannien, Australien, USA, aber auch Deutschland, dass die Biografien der jeweiligen Aktivistinnen oft auch eine Rolle spielen. Die werden auf diesen Konflikt projiziert. Aus deutscher Sicht bedeutet das, dass man zum Beispiel Parolen hört wie Free Palestine from German Guilt. Also auch das ist nicht Neues. Man hat was Ähnliches schon in den 70ern gehört Akteuren wie die Tupamaros West-Berlin, also mit dem berühmten Judenknacks-Brief nach einem misslungenen Bombenattentat. Also dass die Deutschen so geblendet seien von der Schuld um die Shoah, dass die nicht erkennen wollen würden, dass Israel eigentlich jetzt ein faschistischer Staat geworden ist. Und aus deutscher Sicht natürlich, dass das bietet eine Form des Entlastungs-Antisemitismus an. Also wenn das, was Israel macht, so schlimm oder noch schlimmer ist als die Nazis, dann ist vielleicht die eigene Täterbiografie nur halb so wild, also einfach ausgedrückt.
Wenn Sie die Tupamaros ansprechen, ist diese neue autoritäre Linke denn ebenso gewaltbereit wie ihre Vorgänger, eben wie die Tupamaros oder gar die RAF?
Also in den 70ern und 80ern hat man gesehen, es gab Sprengstoffanschläge, es gab Flugzeugentführungen, es gab eine bewaffnete Militanz, die hochgefährlich war. Wir sind heute noch nicht so weit, aber das soll nicht heißen, dass wir nicht alarmiert sein sollen. Es ist interessant, dass in den 70ern zum Beispiel es eine enge Kooperation gegeben hat mit deutschen linksradikalen Aktivisten und palästinensischen Terrororganisationen wie die PFLP. Und heute, und das beschreibe ich sehr ausführlich in dem Buch, wird ja die PFLP, diese Terrororganisation, wieder gefeiert als Widerstandsorganisation. Die PFLP gibt es ja noch, die war auch an dem 7. Oktober selbst beteiligt. Und über Stellvertreterorganisationen wie das inzwischen in Deutschland verbotene Netzwerk Samidun finden sie durchaus eine große Resonanz in Teilen der linken Szene. Dass es morgen plötzlich wieder Flugzeugentführungen geben wird aus dieser Szene, halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Nicht zuletzt wegen verbesserten Sicherheitsmaßnahmen. Aber man sieht auch in Großbritannien, dass eine Gruppe namens Palestine Action jetzt immer militanter vorgeht. Die haben schon in Militärbasen eingebrochen, haben Militärflugzeuge beschädigt, indem sie Farbe in die Triebwerke der Flugzeuge gespült haben. Auch in Belgien sind Aktivisten in einen Rüstungskonzern eingebrochen und haben, glaube ich, Panzer und andere militärische Geräte beschädigt, die eigentlich an die Ukraine geliefert werden sollten, aber sie dachten, das hätten irgendwas mit Israel zu tun. Also man sieht schon, es gibt eine gewaltverherrlichende Rhetorik, in dem zum Beispiel die Intifada immer wieder gelobt wird, also zwei Wellen terroristische Gewalt im Nahen Osten. Man sieht auch eine größere Akzeptanz für Gewalttaten. In dem Buch beschreibe ich, wie manche Linken den Doppelmord in Washington gegen zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefeiert haben, auch als so ein Akt des dekolonialen Widerstands. Und das macht mir schon Sorgen, wenn wir das nicht jetzt klar verurteilen und eine Antwort finden als demokratische Gesellschaft, wo führt das ja hin? Und die 70er und 80er können auf jeden Fall als so Lehrbeispiel dienen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir es mit noch militanten Aktionen zu tun haben.
Was es in den 70ern und 80ern nicht gab, das waren die sozialen Medien. Welche Auswirkungen haben die eigentlich auf den Radikalisierungsprozess innerhalb des linken Spektrums?
Einen riesigen Effekt. Das ist wirklich einer der großen Unterschiede zwischen damals und heute. Man sieht, dass die Botschaften dieser traditionell sehr abgeschotteten roten K-Gruppen heute sehr einfach ein Millionenpublikum finden können. Man sieht auch, ich nenne das Empörungsaktivismus in dem Buch, dass es halt immer wieder diesen Versuch gibt, alles zuzuspitzen, alles zu skandalisieren, Leute sehr stark zu emotionalisieren und vor allem die vermeintlich Schuldigen zu identifizieren, die ja bestraft werden müssten. Das betrifft auch oft Pressevertreter, kann aber auch jüdische Organisationen, als zionistisch geltende Menschen oder Organisationen betreffen. Und es ist schon so eine Spirale der Radikalisierung. Also die Algorithmen machen das natürlich möglich, egal aus welcher politischen Strömung, je mehr man auf bestimmten Inhalten klickt, umso mehr werden sie angezeigt. Aber man sieht auch, dass die einschlägigen Akteure nicht nur der neuen autoritären Linken, sondern auch in der Querdenkenbewegung oder von rechts außen ein eigenes Interesse daran haben, ihre Follower möglichst zur Empörung zu bringen, zu emotionalisieren. Und schließlich ist das auch ein Geschäftsmodell. Also das zahlt sich aus. Es gibt Leute, die das semi- oder voll professionell auch machen.
Auch Akteure aus dem Ausland?
Ja, also man sieht, dass es immer wieder Portale und gar so staatliche Nachrichtenagenturen aus autokratischen Staaten, die sehr viel Resonanz finden in diese Szene, die ich beschreibe. Das ist natürlich die Kehrseite der wachsenden Pressefeindlichkeit. Was füllt dieses mediales Vakuum? Das sind sehr problematische Blogs, Desinformationskanäle oder zum Beispiel auch Propagandasender von Russland, von Türkei, von Katar und so weiter und so fort. Und das ist ein Riesenproblem.
Die verfolgen möglicherweise ganz andere Interessen, zum Beispiel Zersetzung, so wie sie das zum Beispiel bei der Propaganda oder der anti-ukrainischen Propaganda oft auch betreiben, nehme ich an. Oder geht es da tatsächlich in erster Linie um Antisemitismus und die Stimmung gegen Israel?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationen. Also die Medienstrategie des Kremls in Russland zielt darauf ab, eher die extremistischen Ränder einer Gesellschaft zu stärken, um die liberale Demokratie zu destabilisieren. Das ist nicht so wichtig, was dann der Inhalt der Proteste oder der Bewegungen sind. Hauptsache, man verstärkt das. Man sieht das im Umfeld der AfD, man sieht es aber auch in dem, was ich als neue autoritäre Linke bezeichne. Aber das ist natürlich nochmal anders als wie Al Jazeera aus Katar oder TRT aus der Türkei vorgehen, wo die durchaus ein islamistisches Weltbild mitpropagieren möchten. Also da geht es, der Fokus auf diesen Konflikt hat ja auch einen dezidiert politischen Fokus.
Sie haben vorhin schon mal erläutert, wie das Verständnis für Pressefreiheit ist in dieser neuen autoritären Linken. Sie haben für die Taz gearbeitet. Das ist eine linke Tageszeitung, die auch pro-palästinensische Artikel bringt. Wie lief denn da das Miteinander in der Redaktion?
Also ich finde, seit dem 7. Oktober hat man nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen, dass viele linke Zeitungen ich würde sagen, eine sehr problematische Blattlinie zum Nahostkonflikt entwickelt haben, dass sie eine sehr einseitige Parteinahme hatten für die palästinensische Seite, angesichts nicht nur eines furchtbaren Kriegs in Gaza, sondern angesichts eines brutalen Massakers der Hamas und anderen palästinensischen Terrororganisationen. Ich finde, die Taz war und ist immer noch eine pluralistische Zeitung, die viele Meinungen zu diesem Thema abdeckt. Und das finde ich auch gut so. Ich bin noch bis Ende des Monats, bis Ende Mai Taz-Redakteur. Es war eine großartige Zeit mit sehr vielen schlauen Kollegen und Kolleginnen. Wovor ich Angst habe, ist, dass bei vielen Zeitungen diesen Meinungskorridor immer enger wird und dass es nicht möglich ist, dann alle Positionen zu bringen. Das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Text super finde, den die Taz veröffentlicht hat seit dem 7. Oktober. Einige sehe ich sehr, sehr kritisch und das habe ich dann auch intern gesagt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es muss möglich sein, Kritik zu üben und zu äußern gegenüber allen Seiten in diesem Konflikt. Die Frage ist nur, was sind die Spielregeln hier? Gibt es rote Linien und was darf man dann nicht sagen?
Niklas Potter, dann zum Schluss. Was muss denn geschehen aus Ihrer Sicht, damit progressive Milieus demokratische Resilienz sozusagen zurückgewinnen?
Also ich mache mir keine Illusionen. Also die AfD steht viel zu hoch in den Umfragen. In manchen Bundesländern könnte sogar stärkste Kraft mit einer Sperrminorität werden. International wird die liberale Demokratie von Russland, Iran, China und vielen weiten Ländern bekämpft. Ich finde, wir brauchen eine antiautoritäre, liberale Linke, die zu einer demokratischen Gesellschaft mit dazugehört, als Teil eines Spektrums, um all diese Probleme zu lösen, die wir gerade haben. Ich habe nicht alle Lösungen parat, ich habe ein Problem identifiziert und beschrieben, aber ich würde dafür plädieren, dass man gerade diejenigen jetzt stärkt, die Kritik aus einer linken Perspektive üben, denn ich weiß, dass es gar nicht leicht ist und dass man viel sehr schnell angefeindet werden kann. Also ich würde mir wünschen, dass auch andere Teile der Gesellschaft sich mit diesen Stimmen solidarisiert. Die gibt es zum Beispiel auch innerhalb der Linkspartei, eine Partei, die ich sehr, sehr kritisch sehe im Moment, wo ich mir sehr viele Sorgen mache. Aber auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Debatte vielleicht noch nicht komplett verloren ist.
Vielen Dank, Nicolas Potter.
Ich habe zu danken.
Der Journalist Nicolas Potter setzt sich in seinem neuen Buch mit der neuen autoritären Linken auseinander. Das Gespräch mit ihm führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.